Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und dass ich dieses doch sehr qualitativ hochwertige, aber doch theoretische Programm bereichern kann mit einem Praxisbericht. Denn ich gehöre zu den wenigen Leuten, die, als sie noch jung und wild waren, schon einmal einen Militärtransport blockiert haben. Davon gibt es sehr, sehr wenige. Unter anderem weiß ich noch von einer zweiten Gruppe hier in Tübingen, die auch heute hier anwesend sind, von denen ich mich gerne über Beiträge und Ergänzungen und so weiter freue. Aber darüber verliere ich den Faden. Genau, also ich sage da gleich noch mehr zu. Eine kleine Vorrede. Also wir hatten das bei dem Cyberkram, dass das so schwer anzugreifen ist, weil das alles in diesem Luxushotel stattfindet und in den Kasernen und so weiter. Und parallel dazu haben wir diese Debatte um die Militarisierung des öffentlichen Raumes, wo unter anderem auch die Manöver eine große Rolle spielen. Und dabei, da liegt in meinen Augen auch die Angreifbarkeit. Immer dann, wenn die Militärs aus den Kasernen raus müssen, aus welchem Grund auch immer, sei es, weil sie Werbung machen, sei es, weil sie den Tag der Bundeswehr irgendwo zelebrieren, sei es, dass sie ein Manöver machen, immer dann, wenn sie aus den Kasernen raus müssen, dann sind sie auch angreifbar mit Protest. Und das passiert auch in anderen europäischen Ländern, ich glaube auch weltweit, aber vor allen Dingen in Europa kriege ich mehr mit. Da merkt man vielleicht meinen Eurozentrismus. Also auf jeden Fall in anderen Ländern, die nicht deutsch sind, wo man nicht einfach vor der Revolution eine Bahnsteigkarte kauft, da passiert das auch. Also da werden Militärtransporte und auch die Manöver ist immer mit, haben wir heute gehört, auch viel mit Transport verbunden, die werden dort blockiert und angegriffen. Aus Zeitgründen spare ich die lange Liste. Ich zeige hier einfach so ein Bild einer römischen Straße aus Rom. Wie viele vielleicht wissen, sind diese Straßen wesentlicher Bestandteil der römischen Herrschaft gewesen. Überall, wo Römer waren, wurde eine Straße gebaut. Warum wurde das gebaut? Damit man das Militär dort transportieren kann. Also dieses Ding, dass Militär und Transport eng miteinander verknüpft sind, das haben wir mindestens seit 2000 Jahren. Und dementsprechend häufig wird das auch angegriffen. Wohin man guckt, man findet dann beliebt Bahnstreiks. Also in sämtlichen besetzten Ländern Europas gab es Bahnstreiks, dass die einfach Militärgeräte etc. nicht transportiert haben. Man hat das auch regelmäßig in Italien, dass die, wenn dort weltpolitische Eskalationen sind, dann muss regelmäßig militärisches Gut über die Alpenpässe und dann auch noch verladen werden. Regelmäßig, dass da Zugblockaden sind, die Alpenpässe dicht sind und auch Dockarbeiter sich weigern, den Krempelkram zu verladen. Also so Streiks gibt es sehr häufig. Bahnblockaden gibt es sehr häufig. Oder auch Sabotage kommt sehr, sehr häufig vor. Man denke an die Partisanen in den besetzten Ländern im Zweiten Weltkrieg. Einer der Hauptdinge, die gemacht haben, war Sabotage am Eisenbahnnetz, um Truppentransporte zu behindern. Was ich damit einfach so kurz zusammenraffen will, eigentlich ist es eine sehr naheliegende Sache mit Protest und Widerstand, diese Transporte anzugreifen. Ein sehr eindrückliches Beispiel gab es 2014, da gab es diese Bilder. Da setzte die ukrainische Regierung eine Panzerkolonne Richtung Osten in den Marsch und diese Panzerkolonne endete ziemlich demoralisiert in einer Straßenblockade von Anwohnerinnen dort vor Ort. Und das führte zur völligen Demoralisierung dieser ganzen Einheit, dass Leute sie nicht durchlassen wollten und sie mit ihnen geredet haben. Das zeigt, glaube ich, das Potenzial, was selbst relativ niedrigschwellige Blockaden haben, als Störung in militärischen Abläufen. Punkt. So, umso überraschender ist es, dass es einfach nicht häufiger vorkommt. Tatsächlich mit 2003 gab es so viel diskutierte, sehr inszenierte, in meinen Augen nicht wirklich ernst gemeint, vor allen Dingen auf Effekthascherei bedachte Blockadeversuche bei amerikanischen Basen. Dann 2008 die Blockade, an der ich teilgenommen habe und dann glaube ich 2015 oder 2016 diese Manöverblockade hier in Tübingen. Und wenn ich richtig informiert bin, sind das auch die einzigen Aktionen der letzten 20 Jahre, die in Richtung gehen in diesem Land. Selbst wenn jetzt jemand sagt, ich weiß aber noch das und das, wir kommen nicht über 10. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Und das zeigt, wie viel Luft nach oben da eigentlich noch ist. Worum ging es konkret? Das ist das südliche Herzogtum Schleswig, also dieser Landstrich, der zwischen dem Nord-Ostsee-Kanal nördlich von Hamburg und südlich der dänischen Grenze liegt. Und der Pfeil zeigt dort eine Stadt namens Husum, das ist die Kreisstadt dort. Dort sind Flugabwehrraketengeschwader, ich habe die Nummer vergessen, mit allem, was man da so zu braucht. Und außerdem eine Pioniergruppe, die sämtliche Standorte im Ausland aufbaut und wartet. Und dementsprechend oft sind die Militäreinheiten aus dieser Stadt im Auslandseinsatz. Im Prinzip findet kein Auslandseinsatz statt, ohne dass die Husumer Militärs nicht beschäftigt sind. Und in 2008 waren die in der NATO Response Force. Und damit die zur NATO Response Force dürfen und diese schicke Plakette für Offizierscasino bekommen, müssen die Tataren ein Manöver teilnehmen. Zu diesem Manöver müssen die irgendwie hinkommen. Das sollte per Zug stattfinden. Kurzer Punkt, eine Sache, die wichtig ist. Die Anomalie in dieser Stadt ist, dass es dort Aktivistis gab, die darauf gesetzt haben, dass sie handlungsfähige Kleingruppen vor Ort haben. Also dass sie vor Ort mit sehr wenig Leuten eine hohe Wirkmacht entfalten. Weil da die große Demos zu mobilisieren und dann die Revolution zu machen, das ist tatsächlich auch selber aus meiner Perspektive relativ utopisch. Und deswegen lag dort der Schluss nahe, das muss irgendwie anders gehen. Wir brauchen andere Aktionsformen, wir brauchen andere Aktionstaktiken. Man muss da im Zweifelsfall mit drei Leuten irgendwie was veranstalten können, was hohe Wirkmacht im Diskurs gibt. Und das ist, glaube ich, die Anomalie, die dort stattgefunden hat. Ich nehme das Lästern, was ich am Ende machen wollte, vielleicht eigentlich vorweg. Ich weiß nicht, ob ihr die Defender 2020 Vorbereitungen verfolgt habt. Das, was sich die Friedensbewegung dort ausgedacht hat, war nicht an die Orte, wo diese Transporte stattfinden, gehen und stören, sondern wir mobilisieren zu großen Demos in große Städte. Wie groß die großen Demos dann geworden sind bei der aktuellen Verfassung der deutschen Friedenserstarrung, das sei euch überlassen, die Prognose. Aber die Tendenz geht dahin, wir machen große Demos und hören dann irgendwelchen Bewegungsführerinnen zu und nicht, wir gehen dahin, wo die Sachen passieren. Das findet nicht statt. Wir stören nicht dort, wo die Abläufe sind. Eine große Ausnahme gab es irgendwo in Brandenburg. Die örtliche Kreisverband der Linkspartei hat dort rumgenervt und vor Ort an so einer Kaserne, wo Logistikkram war, Protest gemacht. Das war in meinen Augen die große Ausnahme, wo Leute tatsächlich rumgestresst haben vor Ort. Oh, und ich höre gerade, in Mannheim gab es auch noch solche Leute, ohne dass ich davon mitbekommen habe. Dann hat auch Mannheim eine von diesen großen lobenswerten Ausnahmen. Ich überspringe hier diese Aktionsbeispiele. So sieht die ganze Gegend dort aus. Jedes Eiserne Kreuz steht für eine mir bekannte Kaserne oder Militärstützpunkt. Also man sieht, es ist eine ziemlich militarisierte Gegend. Woher weiß man das? Genauso wie diese Leute, die Men in Black, die in dieser, wie ich finde, sehr ikonischen Szene die Klatschbretterblätter lesen. Genauso muss man das als Aktivisti machen, man muss die örtlichen Käseblätter lesen. Also linke Aktivistis, die lesen Neues Deutschland und die lesen die Taz und so weiter. Und da steht dann all der Kram aus der Hauptstadt drinne, aber nicht das, was vor Ort passiert. Und das ist total falsch. Ihr müsst die Käseblätter abonnieren und lesen. Da stehen nämlich die interessanten Dinge drinne. Zum Beispiel hier so ein Artikel, da ist die örtliche Zeitung zu Gast gewesen bei dem Propagandaoffizier der Luftwaffe. Und ist ein toller Artikel mit ganz vielen eindrucksvollen Bildern. Und da stehen sämtliche militärisch relevanten Infos für diesen Transport drinne. Wir saßen in unserem Chaotinnenversteck und lasen dann leicht verkatert die tägliche Zeitung und dachten, wir gucken nicht richtig, dass da wirklich sämtliche Infos, einschließlich Abfahrtzeit, ja, selbst das steht da drinne. Und sowas erfährt man aus der Zeitung. Wir hatten das heute mit der, ob solche Sachen in der Zeitung stehen. Solche Sachen stehen in der Zeitung. Wir nehmen sie bloß nicht zur Kenntnis, weil wir Taz und Neues Deutschland und so weiter lesen und nicht die Lokalzeitungen. Hier zwischen Schleswig und Husum ist der konkrete Ort, wo es stattgefunden hat. Das sieht von oben so aus, dass ein Materialdepot. Und da liegt der ganze Krempelkram rum, den die Husumer Militärs für ihre Auslandseinsätze brauchen. Ich glaube, ich spare das Video. So sah das dort aus. Also da ist so ein Gleis und mit so einer Ankettvorrichtung wie beim Castor hat sich da eine Person von uns angekettet und unter anderem ich stehe dann da und halte da so einen Banner mit diesem sehr populären Spruch, deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mitten in aller Welt. Das wirklich schicke Transpier extra für den Tag hatten wir leider zu Hause vergessen. Ich war dann sehr happy, dass wir noch so einen Ersatztranspier dabei hatten. Und wir brauchten den Zug auch gar nicht wirklich so echt stoppen, weil da ist eine Weiche. Und die Weiche steht auf in den Schrebergarten fahren im Normalbetrieb und muss dann, nachdem der Zug gestoppt hat, von Hand umgelegt werden. Und diese Gleisvorgarde ist praktisch hinter der Weiche. Punkt. Genau, irgendwann war die Putzelei da und hat das alles abgesperrt. Und dann kam die Feuerwehr. Und weil die Flex zum Gleisdurchsägen nicht groß genug war, haben sie dann noch mehr Feuerwehren angerufen. Und irgendwann kam dann das THW, die hatten dann eine große Flex. Und dann haben die das Gleis durchgesäbelt. Und so sieht das aus, wenn so ein Gleis zerflext wird. Alle 8 Meter haben die eine Schweißnaht, in denen kann man sie besonders gut kaputt machen. Das fand ich ein sehr interessantes Know-how zu wissen, weil das ja bei anderen Gelegenheiten vielleicht interessant ist. Deswegen erzähle ich das, damit das mehr Leute wissen. Alle 8 Meter die Schweißnaht suchen. Und da fährt der Transport dann leider irgendwann davon. Und wir konnten das noch so aus dem Polizeiwagen raus fotografieren. Und ihr merkt, mittlerweile ist es hell. Punkt. So, das ist der Montag danach. Wir machen da For You-Werbung offensichtlich. Das ist nochmal 2 Tage später. Na, jetzt hängt der Rechner. Das ist irgendwie ein Monat später. Ah, ich trage gerade Zeitungsartikel. Großformatige Zeitungsartikel mit schicken großen Bildern von der Aktion, in der wir auch ausführlich zu Wort gekommen sind. Und hier war ja so, also wir hatten diese Frage mit denen, die Zeitungen schreiben ja nicht. Doch, die Zeitungen schreiben. Die geben auf uns einmal riesengroßen Platz. Und dann war auch die Frage, wie schaffen wir es, unsere Sachen in die Zeitungen zu bekommen und dass die unsere Perspektive aufnehmen? Antwort, indem wir nicht eben große Demos machen in die großen Städte, sondern indem wir vor Ort eingreifen und dafür Wirbel und Krawall und Remi-Demi sorgen. Ist meine These. Ob das stimmt, überprüft ihr hoffentlich, indem ganz viele Aktionen passieren. Ja, es fällt vielleicht auf, wir tauchen dort mit Gesicht auf. Das führt immer wieder zu Fragen, warum wir das gemacht haben. Also ganz klare Antwort, wir haben krass Google unterschätzt. Wie diese digitale Entwicklung kommen wird, haben wir einfach krass unterschätzt in der Zeit. Dann, das ist eine Kleinstadt und plattes Land, also es kennt eh jeder jeden. Meine Tante erzählte mir, dass sie so das Wort so Titelseite so Militärtransport blockiert und sie dachte, oh scheiße, nicht der Jan schon wieder. Dann überfliegt sie das, da steht kein Name, alles bestens, legt sie die Zeitung auf, Seite 3, Bild von mir mit Jan M. Punkt und scheiße. Also es kennt eh jeder jeden. Dann führt hinzu, das war ein bereits eskalierter Konflikt mit den Cops. Also wir waren ohnehin die Most Wanted und über diese Phase, dass sie einfach Leute fangen und die verprügeln und ihnen dann Widerstandsbefehle anhängen, darüber waren wir schon hinaus mit bei diesem Verfahren dann gegenhalten und jede Menge Arbeit machen. Also es war ohnehin schon, das Ganze findet in einem ohnehin schon personalisierten Konflikt statt, wo wir ohnehin schon die Most Wanted in diesem Landstrich waren. Dann so ein kultureller Gap zu so möchte gern militanten Mackerinnen. Dieses sehr konforme, sehr planbare, was es in den Antifa-Kontexten gab, in denen ich auch sensibilisiert bin, davon haben wir uns irgendwann sehr deutlich gelöst. Und wir waren mal auf so einem Öko-Kongress mit jede Menge Ökos und die sahen alle bunt aus und hatten alle Wursthaare und alle so Flickenklamotten und wir waren dann so komplett schwarz angezogen und stachen da so ein bisschen raus. Und die Ökos sorgten aber viel, viel mehr Trouble und gingen den Cops viel mehr auf die Nerven und machten viel mehr Probleme und waren viel unberechenbarer in diesem Einsatz, als wir das von unseren Antifa-Kumpels gewohnt waren. Und das war dann so ein Moment, wo wir so anfangen, so, vielleicht sollten wir denen doch mal zuhören, vielleicht doch mal hingucken, vielleicht gibt es da doch interessante Dinge zu lernen. Und so haben wir dann verschiedenste kulturelle Codes und auch Aktionsformen aus anderen Politikbereichen uns antrainiert. Ich will das einmal kurz hier zeigen, so mit dem Gesicht zeigen. Welches Bild davon ist, ich zeige gerade ein Bild, wo Leute in Tarnfleckklamotten zu sehen sind. Welches von den Bildern ist der Hambacher Forst und welches davon ist die IRA in Derry? Ja, man muss schon sehr genau hingucken, um den Unterschied zu sehen, dass die einen dort nicht nur Steine haben, sondern auch Gewehre. Und das ist auch dann die IRA. Also gut, ich glaube, ich brauche da nichts mehr zu sagen. Meine Meinung dazu ist rübergekommen. Punkt, so. Es gab jede Menge Ärger deswegen. Die Gerichtsprozesse zogen sich 5,5 Jahre. Ich muss dazu sagen, dass bei uns, also dass es Stress und Ärger gibt, wussten wir vorher. Und in so jugendlichen Leichtsinn waren wir auch der Meinung, dass wir das schon schaffen und dass wir das auch so durchhalten, diese Repression. Und das war in der Aktion sehr cool, weil die Cops drohen einen dann ja so mit allen möglichen Sachen. So, wir zersägen das jetzt Gleis. Es kostet 1 Million Euro. Wollt ihr euch nicht lieber losmachen? Und wir hatten ja vorher abgesprochen, nee, wir lassen das, wir ziehen das durch. Und dann ist man da auch sehr cool und entspannt und denkt sich so, yeah, go for it. Und man kommt dann da sehr souverän und sehr stark in diese Aktion rüber. Also es ist schon irgendwie zu empfehlen. Dass das 5,5 Jahre dauert, haben wir uns, glaube ich, vorher kein Bild gemacht. Und dieses, dass die Zusammenarbeit miteinander sozial funktioniert hat und politisch funktioniert hat, das hat so 4, 4,5 Jahre geklappt. Und danach war der Zusammenhang einfach hin und durch. Dieses 4,5 Jahre ist, glaube ich, schon ganz schön gut und ganz schön lang. Aber in unserem jugendlichen Leichtsinn haben wir das auch überhaupt nicht überblickt, wie lange das dauert und wie anstrengend das eigentlich werden wird. Ja, Punkt. Eine Person ist verurteilt worden zu 120 Tagessätzen letztendlich und die anderen Verfahren sind alle eingestellt worden, also sowohl gegen die Leute, die bei der Aktion, von denen sie glaubten, dass die Aktion mitgemacht haben. Und dann im Laufe der ganzen Prozesse haben wir so 20 oder 30 Verfahren angesammelt, so wegen Cops bepöbeln, gemeine Sachen zum Richter sagen, Bullen schubsen. All diese Sachen, ihr kennt das. Man hat seinen Ausweis nicht schnell genug gezeigt und schwuppdiwupp hat man ein Verfahren. Man hat frech nachgefragt, wer denn eigentlich die staatlich bezahlte Gewalttäterin ist, die den Einsatz leitet und schwuppdiwupp hat man ein Beleidigungsverfahren. Ihr kennt das. Und auch die wurden einfach sang- und klanglos eingestellt. Die Justiz und auch die Cops waren sehr froh, dass sie nicht weitermachen mussten, weil wir haben aus diesen Gerichtsprozessen so Happenings gemacht. Also hier ist so Mobilisierung in der einen Stadt mit Adbustings an Geschäften übers Wochenende, wo nichts los ist. Da ist so ein Fischgeschäft, ist an der Nordsee, und der Fisch auf der Schaufensterscheibe hat eine Sprechblase, wo drauf steht, klar unterstütze ich die angeklagte Antimilitaristin im Prozess am Dienstag dann und dann im Amtsgericht Husum, Aufrufezeichen. Noch so ein Bild, im strömenden Regen, Fahrradtour, Protestfahrradtour rund um die Standorte. Ich muss hier schneller durchgehen. Moment. Dub-di-dub-di-dub. Also so die ganze Stadt mit Bannern vollgehängt. Besonders spannend, so im Gericht war total happening. Hier spielen Leute Mars-TV mit dem Staatsanwalt und fragen ihn, warum die Leute ihn als Folterberns bezeichnen und ob er die Geschichte dahinter kennt. Das ist der stellvertretende Polizeichef im Konfettiregen. So sah der Gerichtssaal nach der Verhandlung aus. Man sieht einen Kronleuchter, der sehr repräsentativ ist und mit Luftballons geschmückt ist. Ja, und das ist dann das neue Deutschland. Das titelt dann einfach Spaß, Guerilla macht kurzen Prozess. Also die Justiz war sehr froh, dass sie irgendwann uns nicht weiter verfolgen musste. Also ihr merkt so, die so Beispiele von Zeitungsartikeln überfliege ich gerade. Die Medien haben berichtet. So ist das nicht so. In dem Moment, wo man solche Aktionen macht und da ein bisschen rotzfrech Pressearbeit, klappt das auch. So, 2 Minuten, würde ich es wieder machen? Gute Frage, habe ich mich gefragt. Also ich glaube, erstmal so schnell gerade nicht. Ich bin mittlerweile deutlich bequemer als früher. Auch diese Tag- und Nachtwechsel und keinen geregelten Tagesablauf haben, fällt mir deutlich schwerer als früher. Und auch die Attraktivität davon, da nächtelang im Gleisbett zu liegen und zu gucken, ob das wirklich so läuft, wie es in der Zeitung stand. Könnte das bitte wer anders übernehmen? Vielen Dank. aber prinzipiell finde ich es sehr sinnvoll. Ich habe es schon angedeutet. weil diese Kleingruppenaktionen vor Ort, glaube ich, sehr viel ändern können. Ein etwas anderer Konfliktfeld, an dem ich damals beteiligt war, war die Proteste gegen Gentechnik. 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gab es so eine Welle, dass die Pharmafirmen gerne, nee, vor allen Dingen die grüne Gentechnikfirmen, und Bayer, die so ein Grenzfall ist, dass die gerne Gentechnik in die Landwirtschaft gebracht haben und das dann sehr gepusht haben. Und das ist de facto, da gibt es ähnlich wie bei den Auslandseinsätzen, eine Ablehnung von 80% in der Bevölkerung, die aber ähnlich wie bei den Auslandseinsätzen nicht in aktiven Protest mündet. Und de facto hat dann so eine Clique von 50 Öko-Chaotinnen mit solchen Feldbesetzungen, also sie haben sich die teuersten Versuchsfelder rausgesucht, dann einen Tag vor der Aussaat da so einen Turm aufgebaut und eine Enquete-Vorrichtung und dann so Edge ist nicht. Und darüber dann ganz viele Kommunikationsprozesse an diesen Orten in Gang gebracht. Und das hat in meinen Augen de facto dazu geführt, dass Gentechnik nicht durchsetzungsfähig war. Und ich sehe keinen Grund, warum das, also klar, Militär- und Auslandseinsätze sind Staatsraison. Also es ist ein härteres Brett zu bohren. Aber prinzipiell sehe ich keinen Grund, warum das nicht ähnlich funktionieren sollte, dass wir mit direkten Aktionen an den Orten, wo die Scheiße passiert, mit direkten Aktionen dort, wo der Krieg beginnt, auch es schaffen können, diese 50, 60, 70, 80% Ablehnung der Auslandseinsätze in einen aktiven Protest zu kanalisieren, zu anzufachen etc. Ja. Bevor meine Redezeit ganz weg ist, viele Grüße an Team Berlin, die das gerade gucken an der Großleinwand. Yeah, schön, dass es euch gibt.
Ja, super. Ganz herzlichen Dank für deine ermutigenden Denkanstöße. Ich will mal kurz noch einen Werbeblock machen für meine Freundinnen und Freunde in Südkorea, die immer dann dort sind, wenn das US-amerikanische Militär den Krieg gegen die Brüder in Nordkorea übt und für sehr viel Ärger sorgen und sehr viel Sand in Getriebe sind. Und es gibt bestimmt noch viele andere Beispiele, bei denen das so ist. Also ich glaube, so ein bisschen Mut angesichts dessen, was vorbereitet wird und geübt wird in diesem Kontext, ist sicherlich nicht verwerflich. Wenn es nicht legal ist, ist es doch möglicherweise legitim, um es auf diese Ebene zu heben. Habt ihr jetzt Fragen oder Anmerkungen oder Dinge, die wir vergessen haben, hier zu berichten? Ja, Walburg, ich komme gerade langsam runter und
also ich fand deinen Bericht unheimlich ermunternd, ja, und selbst für mich als Alte. Jetzt wollte ich aber doch wissen, in Husum war der wohl mehr als 3, oder?
Nö. Nö. Also wir waren tatsächlich 4 Leute bei der Blockadeaktion und Kopf sind der Meinung, dass es noch mehr Leute gegeben haben müsse. Das behaupten sie in der So. Also man sieht ja 4 Leute auf den Bildern. Und die Korps sind noch der Meinung, dass es noch mal so viele Leute gegeben haben müsste, die im Hintergrund aktiv waren und so PMs verschickt haben und so weiter. Das spekulieren sie in der Akte. Ich sage dazu nichts. Aber viel mehr Leute waren wir tatsächlich nicht als diese 4, die man noch sehen kann. Ja, also, ja, habe ich Zeit dazu, was mehr zu sagen? Also wir waren damals auch ziemlich, wir waren schon ein bisschen so, also dieses bisschen jugendlicher Leichtsinn spielte da schon eine Rolle. So dieses, wir sind jung, was kostet die Welt? So, das hatten wir durchaus, das spielt eine Rolle. Ich habe überlegt, so, dass ich das heute, ich habe überlegt, würde ich es wieder tun. Und dann habe ich dieses Punkt so mit gute Vorbereitung. Dann fand ich ja, wir waren eigentlich gut vorbereitet. Für die eigentliche Aktion, die vorzubereiten, haben wir 4 Tage gebraucht, weil die Leute, die mitgemacht haben, auf so einem hohen Trainingsstand waren und weil unsere Aktionskiste einfach bis zum Rand voll war mit diversem Zeug, was wir schon vorbereitet hatten.
Könnt ihr bitte immer nur dann reden, wenn ihr das Mikrofon habt, sonst ist es für die Menschen, die uns im Radio folgen, schwierig.
Und genau, wie ob wir tatsächlich nur 3 Leute waren, habe ich gesagt, nee, wir waren 4. Ich habe überlegt, so Unterstützung bei anderen Leuten hätten wir uns holen können. Das wäre gut gewesen, auch um diese langen Repressionszeiträume, diese langen Kampagnenzeiträume von 3,5 Jahren, von 5,5 Jahren, die es am Ende gedauert hat, zu überbrücken. Aber ganz ehrlich, da war ich dann auch so, wen hätte man denn fragen können? Also im Nachhinein war ich in Schleswig-Holstein bei Leuten, die so dieser Friedenskoordinierung nahestehen. Die haben uns mit höflichem Desinteresse gestraft. Als das dann mit den verschwörungstheoretischen Warnmachen losging, waren die total mit dabei. Da habe ich dann verstanden, warum die mit uns Anti-Autoritären wenig anfangen konnten. Ich bin auch mal bundesweit unterwegs gewesen, in so versucht mit so Ilana-Leuten zu reden oder so, dasselbe. Auf die IMI bin ich nicht gekommen tatsächlich. Von denen hatten wir in Husum noch nicht so besonders viel gehört zu dem Zeitpunkt, muss ich so sagen. Auch bei meiner, ich bin jetzt in der DFGVK aktiv, auch da, glaube ich, sind die Leute eher so, gerade schaffen die eine Lobbying-Stelle und möchten mit den Grünen reden und finden das ganz sinnvoll. Also, ja, also ich wüsste nicht, wer tatsächlich Ansprechpartnerin für uns hätte sein können damals. Und das sehe ich heute auch noch als Problem. Wenn ich mir so vorstelle, es gäbe da jetzt so aktivistische Kiddiehaufens, die sowas machen würden, wo würden die eigentlich tatsächlich realistisch Unterstützung herbekommen? Weite Teile der, wie ich das immer pöble, Friedenserstarrung mobilisieren zu diesen großen Demos, wo man dann wichtigen Leuten beim Reden zuhört. Das ist so ein kultureller Gap, ne? Also so als so mit so einer anti-autoritären Clique, die dann auch gerne bis vielleicht ein bisschen rotzfrech auftritt. Ich wüsste nicht, wo die Unterstützung finden. Also da könnte ich so mittlerweile so 15 Jahre älter, so denke ich so, dass ich vielleicht so Strukturen schaffe, wo solche Leute Unterstützung finden könnten. Und das wäre vielleicht auch etwas für euch. Die meisten von euch sind vielleicht auch nicht mehr in einem Alter, wo das nachts am Bahndamm rumkrabbeln so attraktiv ist. Aber dann versucht das mindestens, dass wenn bei euch so Kiddiehaufens auftauchen, die sowas machen und interessant finden, dass ihr nicht überfordert mit denen seid, sondern bei allen Defiziten, die so haben, Benehmen und so weiter, alles besser wissen etc., versucht trotzdem cool mit denen umzugehen. Punkt.
Ja, wie ich habe gehört, wir haben aus dem Theatersaal einen Input. Christoph, hörst du uns? Kannst du uns was aus dem Chat berichten?
Einen Augenblick. Genau, einmal kam der Hinweis, dass also auf weitere Aktionsmöglichkeiten, nämlich Go-Ins und Besetzung auf Truppenübungsplätzen. Ich zitiere einmal. Militärische Übungen müssen eingestellt werden, solange sich Zivilistinnen auf dem Kriegsübungsplatz befinden. Vergehen gilt als Ordnungswidrigkeit und da ist dann mit ca. 250 Euro bei Ersttäterinnen und 500 bei Wiederholungstäterinnen zu rechnen. Und auch nochmal ein Hinweis auf die Webseite von gewaltfreier Aktion guzabschaffen.de. Dann noch konkret als Frage, wer die Kosten letztlich übernommen hat, also von den Gleisreparaturen, wie das gelöst wurde. Und dann war im Chat noch die Frage, um gerichtlich weiterzukommen, man nicht über den Status einer Ordnungswidrigkeit hinauskommen muss. Und dazu auch gleich der Kommentar, dass man Ordnungswidrigkeiten wohl anfechten kann, und es dann zum Gerichtsverfahren kommt. Vielleicht hast du mit derart juristischen Problemen auch Erfahrung oder kannst da was zu sagen. Danke.
Super. Ja, danke an diejenigen, die über den Chat sich weiterhin beteiligen. Ich würde jetzt hier im Saal noch mal kurz fragen, ob es noch Anmerkungen gibt. Ja, weil dann würde ich sagen, dass du das dann alles zusammen mit einem Schlusswort machst, weil ich am Ende noch ein bisschen Zeit brauche für ein paar organisatorische Hinweise. Moment, Tobias.
Ja, ich fand es ja jetzt ganz interessant, wie du das geschildert hast, auch nochmal diesen langen Zeitraum. Ich habe ja zu einer früheren Phase mal Atomkraftwerke besetzt und Atomtransporte blockiert und solche Geschichten. Und das war für mich gerade so ein bisschen ein Déjà-vu, weil irgendwann ist der Überblick weg. Und das bedarf tatsächlich Strukturen, die lange funktionieren. Und der Hinweis ist richtig. Und ich finde, das muss man einfach wissen. Und ich finde die Idee, dass man wenn man quasi sowas nicht selber machen will, solche Aktionen durchaus quasi als jemand im Hintergrund das unterstützt. Das hatten wir damals bei diesen Atomtransportblockaden, dass da welche waren, die halt die Infrastruktur zur Verfügung gestellt haben, warum wir plötzlich auf der Straße waren, wenn, als der genau praktisch vor dem Dorf stand und solche Geschichten. Das sind sicher Möglichkeiten, die man sich überlegen kann.
Ja, danke für diesen Beitrag. Und jetzt Jan. Ah, da ist noch einer. Entschuldigung. Doch noch. Wer war's? Okay, das war ganz offensichtlich ein Fehlalarm. Ich nütze die Pause, bis das Mikrofon wieder dort ist, wo es hin soll, um noch darauf hinzuweisen, Lokalzeitungen sind tatsächlich überall gute Ansprechpartnerinnen für sowas, wenn die berichten können, Person XY aus dem Ort macht das und das und das interessant genug ist, dann funktioniert auch häufig Berichterstattung. Ja, Jan, du hast viele Fragen und du kannst auch gerne ein Schlusswort machen.
Also die Zeitung da, die ist schon ganz schön scheiße und war es auch. Die haben zum Beispiel, also in der Akte fand sich einfach wie selbstverständlich die Bilder des Pressefotografens ohne jegliches Anforderungsschreiben. Also das Verständnis von Pressefreiheit dieser Zeitung ist, dass sie wie selbstverständlich Ermittlungsorgan sind und ihre Erkenntnisse dann auch unangefragt einfach an die Cops liefern. Das ist das Verständnis dort, was diese Zeitung von Pressefreiheit hat. Aber dieser Narrativ, dass die nicht berichten würden, der stimmt in meinen Augen einfach nicht. Und deswegen habe ich da so widersprochen. Punkt. So, ich will keine Jura-Vorlesung halten. Grob geantwortet, das mit den Ovis, was im Chat statt, stimmt. Wer da mehr wissen will, möge seine Rote Hilfe fragen oder was Kluges dazu lesen. Ich will keine Jura-Vorlesung halten. Entschuldigt bitte. Punkt. Die Kosten. Also unseren Anwalt haben die Anwälte, wir hatten zwei, haben wir mit Spenden bezahlt. Hanna hat einen Teil der Strafe im Rahmen einer politischen Kampagne abgesessen. Den Großteil der Strafe haben wir dann aber doch bezahlt, auch mit Spendengeldern. Die Gerichtsgebühren sind meiner Kenntnis nach bis heute nicht bezahlt. Ich bin da aber nicht ganz sicher, das weiß ich nicht mehr. Und die Bahn hat bis heute diese 14.000 Euro, die sie fürs Gleis haben wollten, trotz rechtskräftigen Titeln nicht eingefordert. Unser Anwalt war von vornherein der Meinung, ist egal, was das kostet, müsst ihr euch keinen Kopf machen, das geht, die werden nie eine Rechnung schreiben, das geht ihnen auch gar nicht um die Kohle, sondern die wollen das Urteil. Und die haben da de facto dann auch ein Urteil bekommen, das nicht mit Castor zu tun hatte, aber um Zugblockaden geht. Und es steht auch diametral zu den Castor-Entscheidungen. Wir haben versucht, das ist vielleicht auch noch so ein Ding, Unterstützung, wir haben versucht, da Leute in der Castor-Bewegung darauf hinzuweisen, dass da vermutlich gerade für sie ein richtig dummes Urteil entsteht. Hat niemanden interessiert. Also guckt auch nach links und rechts, was in anderen Bewegungen passiert. Eventuell passieren da Dinge, die richtig scheiße für eure eigene Bewegung sind. Und das wäre doch ärgerlich, wenn man das erst so hinterher mitbekommt, wenn man leider nichts mehr tun kann, weil das Urteil rechtskräftig ist. Punkt. Schlusswort. Mein Fazit daraus.